Das ist Jesus. So ist nur Jesus allein. Ich freue mich ganz toll über die Lieder, die heute ausgesucht worden sind zu unserem Gottesdienst. Und die passen ganz, ganz wunderbar zum Thema unserer Predigt. Jesus, der Selbsthingeber. Eigentlich wollte ich ursprünglich eine Schüssel mitbringen, Seife und Handtuch. Hab das auch mal gemacht im Religionsunterricht. Ich war lange Jahre Kinder-, Jugend- und Gemeindereferentin. Und zu bestimmten Jahreszeiten, Festen, gab es dann immer gewisse Texte aus der Bibel. Und vor Ostern war natürlich die Passion da dran. Und da habe ich die Schüler der 4. Klasse mal überrascht mit dieser Schüssel, mit Seife und mit Handtuch. Und ich habe sie dann gefragt, wer von euch würde von mir gerne die Füße gewaschen kriegen? Und das Entsetzen war groß. Ich habe mir schon fast gedacht, es meldete sich wirklich niemand. Ob sie jetzt Angst hatten, dass sie Käsefüße hatten, oder ob sie vielleicht Löcher in den Socken hatten, oder ob es daran lag, dass manche Mädchen eine Strumpfhose anhatten, das weiß ich nicht. Aber es hat sich niemand gemeldet. Die hatten sich geschämt, sich von mir die Füße waschen zu lassen. Mir hatte das gar nicht so viel ausgemacht. Ich bin Kinderkrankenschwester und ich habe schon viele Füße gewaschen. Aber den Kindern, ja, denen war das echt peinlich. Und dann haben wir überlegt, weshalb ist euch das denn peinlich? Was macht's denn aus, dass ihr jetzt nicht euch die Füße waschen lasst? So ein Fußbad ist doch ganz angenehm. Und sie haben ja das dann bestätigt. Ja, wir haben uns das nicht getraut. Und einer hat auch gesagt, ja, ich möchte meine Schuhe nicht ausziehen. Und das riecht dann eventuell auch. Und sie wollten sich vor allen Dingen auch nicht von mir die Füße waschen lassen. Und es geht heute, ich habe auch die Karten ausgeteilt, um die Fußwaschung durch Jesus, Jesus den Selbsthingeber. Im Orient war es damals normal, wenn man irgendwo zum Essen geladen war, dass man vorher die Füße gewaschen gekriegt hat. Sehr gut zu verstehen, wenn man bedenkt, die Straßen waren nicht geteert, die waren staubig, sandig, dreckig. Die Leute hatten nur Sandalen an und es war so, dass normalerweise ein ganz niedriger Sklave, zumeist kein Jude, von dem Gastgeber, der zum Essen geladen wurde, zum Fußwaschen abgestellt wurde. Der hat dann also den Leuten, jedem Einzelnen, die Füße gewaschen, weil man lag ja zum Essen. Und von daher, man hat die Füße nicht schön unter den Tisch gestreckt, sondern das war dann auch vielleicht etwas unappetitlich, so dreckige Quanten im Gesicht zu haben. Auf jeden Fall war es normal üblich, jemanden dazu abzustellen. Und in Johannes 13 von Vers 1 bis 17 wird es geschildert, wie Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Das Passafest stand unmittelbar bevor und Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. »Herr, du willst mir die Füße waschen«, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, »Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen.« »Nie, nie und nimmer wäschst du mir die Füße«, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe? als ich euch die Füße wusch, fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer, als sein Herr, und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Vielleicht für uns eine ganz bekannte Geschichte, aber es ist auch mit bekannten Geschichten so. Sie haben uns immer wieder was zu sagen, und das finde ich das Wunderbare an der Bibel, dass immer, je öfter ich mir einen Text angucke und ich mich da rein versetze, umso verschiedene Perspektiven und Punkte gehen mir auf und werden mir wichtig. Und so ist es auch mit Bildern. Deshalb habe ich uns dieses Bild ausgeteilt von der Fußwaschung von Sieger Köder. Sieger Köder, der war ein katholischer Priester und der war Künstler und hat auch ganz viele biblische Geschichten und die Bibel illustriert in seiner ganz, ganz eigenen Art. Er hat meistens die Leute etwas grober gezeichnet, hat die Farben recht kräftig gewählt, aber sehr viel Symbolik in seinen Bildern. Und auch mit Bildern ist es so, wenn wir sie mal länger uns angucken und reinversetzen und vielleicht im Hintergrund noch diesen Text haben aus Johannes 13, dann leuchtet uns vielleicht das eine oder andere an diesem Bild auf und entgegen. Und ich möchte uns jetzt mal eine ganz kurze Zeit lassen. Gucken Sie sich's doch mal an, das Bild. Lassen Sie es auf sich wirken. Und ich mach dann weiter. Genau die Szene aus Johannes 13 dargestellt. Jesus, der Selbsthingeber, und Petrus. Jesus hat sein Obergewand ausgezogen. Er steht eigentlich in Unterwäsche da. Schon erniedrigend, das Ganze. Er kniet vor seinem Schüler, vor Petrus. Er hat den Gebetsschal der Juden umgebunden. Es ist eine heilige Handlung, die er da vollzieht. Es ist was Besonderes. Petrus hat seine Füße im Waschbottich. Wenn wir das Wasser im Bottich angucken, sehen wir, es ist dunkel. Es ist dreckig, weil die Füße haben abgefärbt. Die waren durch das Laufen auf der Straße schmutzig geworden. Aber es fällt auch auf, dass sich das Gesicht Jesu, dessen Gesicht in dieser Waschschüssel spiegelt. Ich habe jetzt auch noch mal beim Betrachten, ich habe das Bild schon so oft angeguckt, aber so ein bisschen, wenn wir das Gesicht angucken, sieht es auch, erinnert es mich an ein Löwengesicht. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, ich habe das so ein bisschen reingesehen, also so dieses Jesus, der Dienende, aber auch Jesus, der König. Unter dieser Waschschüssel sehen wir ein blaues Tuch, das so in Wellen gelegt ist. Sieht aus wie Wasser. Auch das ist eine Hindeutung. Jesus Christus ist derjenige, der die Füße wäscht, aber er ist auch derjenige, der das Wasser des Lebens ist. Und wenn jemandem die Füße gewaschen sind und wenn jemand rein gemacht ist durch Christus, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Aber Petrus blickt das im Moment alles nicht. Er ist Abwehr und ein Stück weit auch Fragezeichen. Seine eine Hand, die rechte Hand, liegt auf der Schulter Jesu, so ein Stück weit, nee, ich will das nicht, drückt ihn weg. Die linke Hand wehrt ab. Herr, du willst mir die Füße waschen? Es geht doch nicht an, du bist mein Herr. Du kannst doch diesen niederen Dienst nicht tun. Und wenn man weiterguckt, strahlt auch von dem Licht, was der Maler eingefangen hat, was auf diesen Weinkelch und auf das gebrochene Brot. Und wenn wir hingucken, sehen wir, dass dieses Brot in Form eines Kreuzes gebrochen ist. Das tat ich für dich. Das habe ich für dich gegeben. Und Brot und Wein war ja beim Passamahl beziehungsweise Sedermahl, bevor das Passafest anfing, gehörte da ganz normal dazu als Zeichen. Jesus ist derjenige, der uns die Füße wäscht. Jesus ist aber auch das Waschmittel, das Wasser. Derjenige, der uns rein macht. Also da steckt unheimlich viel drin in diesem Bild. Jesus, der Selbsthingeber. Jesus, derjenige, der sich selbst gibt. Der seinen Jüngern den Auftrag gegeben hatte, jetzt für das Passa alles vorzubereiten. Er war eigentlich der Gastgeber. Den Jüngern hätte es angestanden, danach zu gucken, dass es auch einen Fußwäscher gibt. Vielleicht waren sie ein bisschen entsetzt. Das haben wir vergessen. Vielleicht haben sie es auch vorher schon bemerkt. Aber keiner hat eingegriffen. Jesus griff ein. Und er erniedrigt sich selber. Es gibt in der Bibel ein ganz wunderbares Lied, den Christushymnus, im Philipperbrief. Da kommt es nochmal so wunderbar raus. Er, Christus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. So erniedrigt sich der Herr. Er, der in allem Gott gleich war. Jesus sagt ja von sich, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Er verlässt die Herrlichkeit beim Vater und geht diesen Weg. Das fängt an Weihnachten an und mündet dann an Karfreitag in seinem Tod. Diese Erniedrigung, dieses Dienersein, diese Selbsthingabe zieht sich durch Jesu ganzes Leben hindurch. Jedem Menschen dient er. Er ist immer zuerst der Gebende und er hätte es immer anders tun können. Er ist Gottes Sohn. Er hat alle Macht. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir haben vorher gesungen, er war schon vor Anbeginn der Welt dabei. Er hat die Welt mit erschaffen. Und der dient uns. Der wird klein. Der gibt sich mit Zöllnern, Sündern, Prostituierten ab. Das wird ihm ja später, das ist der missverstandene Christus, wie wir es letzten Sonntag hatten. Gibt sich mit diesem Abschaum ab und sagt, ja, aber ich bin gekommen für die Kranken und nicht für die Gesunden. Ich bin gekommen, um euch zu dienen. Und der Petrus, der sagt sich jetzt, weil Jesus ihm ja auch erklärt, wenn ich dich jetzt nicht wasche, dir die Füße nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir, keinen Teil an mir. Und dann kommt er und sagt, ja, dann wasch mich doch ganz. Dann nicht nur die Füße, sondern ganz, vor allem den Kopf. Wir Menschen neigen immer dazu, den anderen lieber den Kopf zu waschen als die Füße. Zu kritisieren. Das tut Jesus nicht. Er gibt immer zuallererst. Und Jesus sagt, das ist gar nicht nötig, lieber Petrus. Du bist schon rein. Du bist gebadet, geduscht. Du hast eine Ganzwäsche hinter dir. Du gehörst zu mir. Du hast mich in dein Leben aufgenommen. Ich bin dein Herr, dein Heiland, dein Christus, dein Erlöser. Du bist rein. Aber du bist kein Säulenheiliger. Du tappst nicht. Du läufst nicht über die Erde, du schwebst nicht über die Erde 2 Meter drüber, sondern du machst dir immer wieder deine Füße schmutzig. Es geht uns doch genauso. Wenn wir an Jesus Christus glauben, er uns angenommen hat, dann sind wir rein. Er hat uns unsere Schuld vergeben, so viele ihn annahmen. Denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu sein. Dann sind wir Gottes Kinder. Aber wir sind noch auf dieser Erde und wir machen uns immer wieder die Füße schmutzig. Wir tappen in das eine oder in das andere Fettnäpfchen. Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht irgendwas tun, was gegen Gottes Willen ist. Aber das wäscht er uns immer wieder ab. Ich darf immer wieder kommen und mir die Füße waschen lassen. Aber ich bleibe trotzdem Gottes Kind. Ich bin ganz gewaschen, mit Ausnahme des Judas, dem er aber auch die Füße wäscht. Das Angebot an den Judas war auch da. Ich wasche dich. Ich wasche dir die Füße. Genauso wäre ich auch bereit, dich ganz zu waschen. Im Titusbrief, da steht noch, früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und ohne Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Das sind ziemlich harte und krasse Worte. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt, haben wir das wieder, das Wasser, das Bad der Wiedergeburt, das Reinwaschen, hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Ja, er hat uns ganz gewaschen, aber wir treten, wie gesagt, immer wieder in Fettnäpfchen und brauchen die Reinigung unserer Füße. In dem Beispiel, was Jesus mal erzählt vom verlorenen Sohn, da ist es genauso, dieser Sohn kehrt um und sagt, Herr, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Blieb aber der Sohn des Vaters und der Vater nimmt ihn wieder an. Wäscht ihm die Füße, da wäscht er ihm jetzt nicht die Füße, er gibt ihm neue Kleider, aber er darf sich auch waschen. Aber er nimmt ihn zuerst in den Arm, den dreckigen, speckigen, ekligen Typen. Und dient ihm und liebt ihn. Er ist treu, er vergibt. Wir dürfen das immer wieder erleben. Der Selbsthingeber Jesus als unser Vorbild. Das war in einem anderen Text in Markus 9. Da hatten die Jünger mal gestritten, wer den höheren Rang im Reich Gottes haben sollte. Sie kamen nach Kapernaum, zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da setzte sich Jesus und rief die 12 zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Dieser Begebenheit vorausgegangen war, dass Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung war, Mose und Elia gesehen hatte. So ein Hoch, es war noch bevor die Passion anfing. Und vielleicht waren die anderen Jünger auch ein bisschen sauer. Oh, der bevorzugt ein paar Jünger, der hat Lieblingsjünger. Wer hat da mehr Macht? Wer hat mehr Recht? Wer steht besser vor ihm da? Und da sagt Jesus, wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er macht's vor. Er gibt's vor. Durch sein ganzes Leben. Durch sein Handeln. Es ist zutiefst menschlich, dass wir Ansehen haben wollen, dass wir gesehen werden wollen, dass wir gewürdigt werden wollen, dass wir aufrecht vor den Menschen stehen. Ganz, ganz normal. Aber es steckt immer noch ein bisschen mehr bei uns dahinter. Wir wollen immer noch ein bisschen mehr sein als der andere, ein bisschen besser dastehen, ein bisschen höher gewertet sein. Jesus selber, der Mächtigste ist, er wird zum Diener. Im Jesaja im Kapitel 53 wird er als Gottesknecht bezeichnet. Und er ist keine Gestalt noch Schönheit. Er war der Allerverachtetste, der Geringste. Schon im Alten Testament wird auf diesen dienenden, selbst hingebenden Messias Christus hingewiesen. Und er sagt zu uns, nehmt euch ein Beispiel daran. Ich will euer Vorbild sein. Geht so auf die Menschen zu, wie ich auf die Menschen zugehe. Begegnet ihnen erstmal da, wo sie sind. Auf Augenhöhe, würdigt sie. Sie sind meine Geschöpfe. Ich habe ein Ja zu ihnen gehabt, zu jedem Einzelnen. Wie kannst du dich dann ja erdreisten, den anderen niedriger zu erachten? Abfällig, vorurteilend über ihn zu urteilen, verurteilend zu sein. Eigentlich hätten wir ja alle das verdient, dass sich Gott von uns abwendet und sagt, lauft, ihr habt so viel Mist gemacht, ihr seid getrennt von mir. Aber dieser Gott, der wird Mensch und der dient uns und kommt uns entgegen. Er starb für uns, als wir noch Sünder waren. Er hat das alles getan, ohne dass wir uns verdienen, ohne dass wir dazu was tun. Und in der Bergpredigt sagt Jesus mal, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Dadurch, dass ihr an mich glaubt, dass ihr mich angenommen habt, seid ihr Licht. Ihr seid Vorbilder. Ihr steht in dieser Welt auch als Vorbild für mich da. Wer euch sieht, der spürt was, der kriegt was mit von dem, was ich an euch getan habe. Und das, manchmal können wir es gar nicht glauben, dass es wirklich so ist. Und das heißt nicht, dass ich mit einem verklärten Lächeln durch die Welt gehe, dass ich über dem Boden schwebe irgendwo und dass ich mir einbilde, besonders toll zu sein. Aber ich strahle das aus, ich gebe das weiter. Ich muss mal an eine Begebenheit denken, als ich Kinderkrankenpflegeschülerin war. Ich glaube, ja, im ersten Lehrjahr. Und wir hatten damals viele Kinder auf der Säuglingsstation, also ein Zimmer voll. Es waren 4 Kinder, die mit schwersten Schädigungen zur Welt gekommen waren. Also wirklich schwerst. Das eine hat permanent gekrampft, das hatte nur einen Teil des Hirns, das Stammhirn war da, die Schädeldecke war offen, man wusste, das wird halt auf den Tod hin gepflegt und noch ein paar andere sehr schwere Fälle. Und die Schwestern damals, das war immer noch sehr hierarchisch, die haben uns Schüler sehr gerne da reingeschickt, da wollte niemand so gerne hin. Dieses Zimmer, das hieß sogar auf der Station das Gruselkabinett. Es war wirklich auch hart. Und ich weiß noch, ich mit meinen 19 Jahren bin da rein und mich hat's ganz arg belastet. Auch von meinem Glauben her. Ich war schon gläubig, aber wie kann Gott solche Kinder, so arme Kinder schaffen, denen so schlecht geht und die eigentlich jetzt als Säuglingsalter nicht überstehen werden. Und mir war so wichtig, ich habe mit denen geredet, ich habe sie versorgt und die Examinierten haben uns immer durch ein Fenster beobachtet. Sie konnten uns Schüler ja nicht einfach so auf die Kids loslassen. Die mussten ja schon auch gucken, wie gehen wir mit ihnen um. Und ich habe die ganz normal behandelt, habe mit ihnen geredet und habe wirklich gelitten und auch so manche Träne verdrückt. Und dann hat die Stationsschwester mal zu mir gesagt, als ich wieder rauskam aus dem Zimmer, also wie Sie mit den Kindern umgehen, das ist schon was Besonderes. Ich dachte, wow, das habe ich jetzt gar nicht gedacht, es war ganz normal. Für mich, mit ihnen zu reden, mit ihnen, ja, sie ganz normal zu versorgen. Aber anscheinend kam da was rüber, was ich selber gar nicht bemerkt habe. Licht, Salz, ich muss mich nicht anstrengen, das zu werden, sondern wenn Jesus Christus in mir lebt, wenn ich mir immer wieder von ihm dienen lasse, dann werde ich was von ihm ausstrahlen. So wie das Bild von Sieger Köder zeigt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. Und da muss ich mich nicht anstrengen, nicht wirklich verkrampfen und abkämpfen, sondern diese organische Verbindung zu ihm, die lässt mich zu Salz, zu Licht werden oder auch Früchte bringen. Früchte des Heiligen Geistes. Freude, Friede, Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, auch Selbstbeherrschung. Und da muss ich mich nicht anstrengen, sondern das tut er in mir. Und das sollen wir sein, Menschen, die auf ihn hinweisen. Der Selbsthingeber, Jesus Christus, er sagt uns auch, jeder gebe, was er hat. Und jeder von uns hat was. Im 1. Petrus Brief in Kapitel 4, Vers 7 bis 10 steht, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen, lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, hier haben wir es wieder, das Dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. So ist es uns im Petrusbrief gesagt, dienet einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und wenn jetzt einer sagt, ach, ich bin doch nichts Besonderes, was habe ich denn für eine Gabe empfangen? Was hat er denn in mich reingelegt? Dann kann ich nur sagen, jeder. Jeder hat von ihm was anvertraut gekriegt. Jeder ist was ganz Besonderes. Und jeder wird gebraucht. Bei den einen ist es augenfälliger, auffälliger und bei anderen ist es unauffälliger. Aber jeder, jeder, der an ihn glaubt, ist Salz und ist Licht und gibt es weiter. Wir sollen gute Verwalter dieser Geschenke unseres Herrn sein. Er schenkt uns diese Gaben nicht zum Selbstzweck, sondern immer, um anderen zu dienen. Wir haben am 21. März jetzt eine Veranstaltung, Cappuccino für die Seele, findet 3-mal im Jahr statt. Und dieses Mal geht es um die 3 Farben unserer Gaben. Nach Christian Schwarz teilt er so die Dreieinigkeit Gottes, der Schöpfer und der Heilige Geist und Christus und ordnet dieser Dreieinigkeit die Gaben zu. Und wir wollen uns mal so ein bisschen auf den Weg machen, unsere Gaben rauszufinden und unter diesem Aspekt auch zu beleuchten. Also ganz herzliche Einladung zu Cappuccino für die Seele am 21. März hier im Haus. Die Flyer sehen so aus und liegen hinten und auch unten im Infoständer. Wir freuen uns, wenn Sie kommen. Früchte reifen. Ich habe letztens mal mir wieder so einen Zitrusbaum angeguckt, wo ich dachte, das finde ich immer so ein schönes Beispiel für Früchte, die reifen. Wenn Sie sich einen Zitrusbaum vorstellen, da gibt's immer Blüten und Früchte. Und Früchte in verschiedenen Stadien. Bei unseren normalen Bäumen, die wir so haben, da ist es ja immer so, da ist dann im Frühjahr ist die Blüte, dann oder zuerst die Knospen, dann die Blüte. Nach der Blüte kommen dann die ersten kleinen Fruchtstände und dann reift die Frucht und dann ist sie weg. Und dann ist der Baum, verliert er seine Blätter und überwintert. Der Zitrusbaum, Orange, Mandarine, Zitrone, was man auch nehmen, hat immer alles. Und da denke ich so an, das ist für mich so ein Beispiel für diese Frucht, die wir bringen dürfen. Es ist vieles angelegt, aber nicht immer alles gleichzeitig reif. Und so dürfen wir, wenn wir in Christus, an ihm bleiben, dürfen wir Frucht bringen. Frucht, die in unseren Alltag reingeht. Frucht, die nicht zum Selbstzweck da ist, sondern die ihm die Ehre gibt, die auf ihn hinweist. Als ich konfirmiert wurde, hat uns der Pfarrer damals die Bibel zum Konfirmandenunterricht geschenkt. Er hat gesagt, wenn ich sie euch hinterher schenke, wird sie bei den meisten im Regal verstauben. Und so bringt er sie jetzt jedes Mal mit und dann habt ihr wenigstens mal da drin gelesen. Fand ich eigentlich eine super gute Idee. Und bei vielen, vielen Leuten steht die Bibel wirklich im Bücherregal. Und ich weiß nicht, ich habe so viel nachgeguckt, wer dieses Zitat mal wirklich von sich gegeben hat, aber wir Christen, wir Nachfolger Jesu, wir sind die einzige Bibel, die heute noch gelesen wird. Nur sind wir oft so schlechte Übersetzungen. Machen wir uns vielleicht mal klar, wir sind diejenigen, die dieses Licht und dieses Salz sind und die das weitergeben und in die Welt tragen, die Wegweiser sind. Und überlegen uns mal, wo wir unsere Gaben einsetzen können, um auf ihn hinzuweisen. Und im Vers 17 kommt ja nochmal, ihr wisst das jetzt alles, glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Dann seid ihr glücklich zu preisen. Tut es, dienet einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Christus, der Selbsthingeber, hat vom Beginn seines Lebens bis zu seinem Tod das ausgelebt und uns errettet. Wir haben in den 90er Jahren ein ganz wunderschönes Lied immer gesungen, das heißt The Servant King, der dienende König. Und ich habe es jetzt einfach mal übersetzt und wir hören es nachher dann eingespielt, weil das von Graham Kendrick Ich habe es noch nie auf Deutsch gehört, ich kenne es nur auf Englisch. Der dienende König, du kamst als hilfloses Kind vom Himmel herab und betratst unsere Welt, gabst deine Hoheit auf. Nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und dein Leben zu geben, damit wir leben dürfen. Und der Refrain heißt, das ist unser Gott, der dienende König. Er ruft uns in seine Nachfolge, um unser Leben als tägliches Opfer für ihn zu bringen, also um zu dienen. Im Garten der Tränen entschied er sich dafür, meine schwere Last zu tragen. Sein Herz voller Trauer war zerrissen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, sagte er. Komm, sieh seine Hände und seine Füße, die Narben, die von Opfern sprechen. Hände, die Sterne in den Weltraum schleuderten. Ich stelle mir das so vor, er ist der Schöpfer, er war von Anbeginn da. Die Sterne in den Weltraum schleudert, so mächtig, um sich grausamen Nägeln zu ergeben. So lasst uns lernen zu dienen und ihn in unserem Leben zum König zu krönen. Die Nöte jedes anderen zu bevorzugen, weil es Christus ist, dem wir dienen. Ihr wisst, das setzt alles. Ihr seid glücklich zu nennen, wenn ihr danach handelt. Wir hören uns das Lied dann an.